Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Mit Markus Stichmann.
Der eine denkt sich so ein kleines Telefon aus, das die Welt verändern sollte. Der andere lässt ein zu teures Elektroauto bauen und klebt seinen Namen auch auf eine Rakete, bringt es damit aber auch zu Ruhm. Und der andere entwickelt eine Website, auf der man lustige Geschichten und Fotos teilen kann. Nennen wir die dreimal kurz beim Namen, nämlich Jobs, Musk und Zuckerberg. Drei Typen, dreimal Silicon Valley, über die man sagen kann, was man will, über die man eine Menge auch sehr Unschönes sagen kann, die aber alle schon als Genies unserer Zeit bezeichnet wurden. Schöner Titel, aber was ist denn das eigentlich, so ein Genie? Mit diesem Begriff hat man spätestens in der Renaissance angefangen, um sich zu werfen und um das große Genie der Renaissance, den Universalgelehrten schlechthin, um den soll es heute gehen, hier in eine Stunde History, nämlich um Leonardo da Vinci.
Aus den prall gefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Der ist vor genau 500 Jahren gestorben, Matthias, grüß dich.
Ja, der ist noch vor mir.
Da Vinci, 1519 gestorben, geboren 67 Jahre früher, 1452, also in der Toskana. 1452, als Da Vinci geboren wird, Matthias. Wie sieht denn die Welt da so aus?
Naja, also in allererster Linie werden viele Christen in Europa mit Sorge gesehen haben, dass die Metropole der Ostchristen, nämlich Konstantinopel, in die Hände der Muslime gefallen war, die daraus einen Mittelpunkt ihrer Herrschaft im Mittleren und Nahen Osten machen. Als eine der Folgen dieser Eroberung mussten viele christliche Gelehrte und Künstler Konstantinopel verlassen und sie siedelten nach Italien, vornehmlich nach Florenz. Dort hatte die steinreiche Familie der Medici nicht nur die Stadt in der Hand, sondern sie waren auch bedeutende Kunstmäzene und Anhänger des Humanismus. Und mit ihrer Hilfe entwickelte sich Florenz zu einer, bis heute muss ich sagen, wunderschönen Stadt und zum Zentrum der Renaissance.
Ah, so. Da ist sie nämlich, die Renaissance, von der ich gerade schon mal sprach. Wie würdest du die kurz zusammenfassen, kurz beschreiben, wenn du müsstest, Matthias, die Renaissance?
Also vielleicht ist der beste Begriff für Renaissance tatsächlich Kulturbewegung, die sehr viele Bereiche von Kunst und Kultur erfasst und eben auch beeinflusst hat. Renaissance und Humanismus entwickelten sich gleichzeitig und das eine beeinflusste das andere, weswegen häufig vom Renaissance-Humanismus gesprochen wird. Beide Strömungen haben vier Maxime. Erstens, es wird der Mensch in den Mittelpunkt des Handelns, des künstlerischen Schaffens und eben auch der Bildung gerückt. Zweitens werden die traditionelle Kirche, der Vatikan, die Religion insgesamt und die Formen der weltlichen und geistlichen Herrschaft auf der Welt in Frage gestellt. Drittens geht es um den Beginn einer neuen Zeit, von der die Zeitgenossen natürlich nicht wussten, wie sie wohl aussehen könnte. Im Nachhinein aber wissen wir, dass mit Humanismus und Renaissance die Moderne begann, weil zur gleichen Zeit der Buchdruck revolutioniert, der amerikanische Kontinent und der Seeweg nach Indien entdeckt wurden und die Post ihren Betrieb aufnahm und die neuen Gedanken in Schriftform über den Kontinent verbreitete.
Das heißt, die Zeitgenossen hatten recht mit ihrer Idee, es kommt ein neues Zeitalter.
Ganz genau. Und wir können das heute genießen und uns das alles angucken. Denn viertens war die Renaissance die Wiederentdeckung der Antike, der antiken Philosophen, ihrer Schriften und Ideen. Und all das hat die europäische Kultur, vielleicht kann man sogar sagen, die europäische Zivilisation erheblich verändert.
So, und Florenz, hast du ja gerade schon gesagt, war dank der Familie de' Medici ein Zentrum dieser Renaissance. Wie kam denn jetzt aber Da Vinci dahin, wobei man fairerweise sagen muss, dass er ja direkt in der Ecke da auch geboren wurde.
Ja, also er war ein unehelicher Sohn eines Notars, der aber entgegen sonstiger Geflogenheiten nahm seinen Sohn zu sich und ließ ihn eben nicht links liegen wie die meisten anderen. Sein Vater also holte ihn im Alter von 5 Jahren zu sich in ein kleines Dörfchen in der Toskana namens Vinci. Dort stellte sich sehr schnell heraus, dass Leonardo ein herausragendes künstlerisches Talent besaß und sein Vater erkannte das und er förderte dieses Talent bei einem befreundeten Maler. Jener Verrocchio nahm Leonardo in die Lehre für Malerei und Bildhauerei. Während seiner 7-jährigen Lehrzeit war er an vielen Bildern seines Lehrherrn beteiligt, unter anderem an einem Gemälde über die Taufe Christi. In dieses Bild hat er eigenhändig und wohl auch eigenmächtig kniende Engelsfiguren hineingemalt, die an Perfektion und Schönheit nicht zu überbieten waren. 1477 ging seine Lehrzeit zu Ende. Leonardo bekam die ersten Aufträge von berühmten Persönlichkeiten und auch der Kirche und er arbeitete fortan in Florenz für den berühmten Lorenzo de' Medici. Der war ungefähr gleich alt und galt als bedeutendster Staatsmann seiner Zeit.
Und was Leonardo da Vinci da so an Aufträgen hatte und uns an Kunstwerken hinterlassen hat, das erfahrt ihr heute hier in 1 Stunde History.
Deutschlandfunk Nova.
Irgendwann lief der Laden so richtig rund. Auftrag nach Auftrag flatterte rein bei Leonardo da Vinci, eine Stunde History hier. Und schließlich auch der Auftrag, der sein berühmtestes Werk hervorbringen sollte, an dem er sich aber auch ganz schön abgemüht hat.
Leonardo da Vinci steht im Jahr 1506 in seiner Werkstatt und malt und malt und malt. Um ihn herum scharwenzeln und flüstern, wie so oft, seine Gehilfen.
Der Meister arbeitet schon wieder an der lächelnden Frau.
Und wir Gehilfen müssen zusehen.
Voller Eifer daran, vom großen Meister zu lernen. Und voller Missgunst im Kampf um die Gunst des Meisters. Und voller Neid auf den Jüngling Gian Giacomo Caprotti, genannt Salai, des Meisters Lieblingsschüler.
Der eitle Gockel.
Salai hat nicht den besten Ruf in des Meisters Werkstatt. Er verhält sich ungebührlich, stiehlt, lügt, ein echter Satan. Doch Leonardo da Vinci hat einen Narren an ihm gefressen.
An seinen schönen Augen,
an seinem süßen Lächeln.
Doch zurück zum Bild. Der unbedarfte Betrachter könnte zum Schluss kommen, dass das Porträt schon längst fertig ist.
Ist dieses Bild immer noch nicht vollendet?
Will er es überhaupt fertigstellen?
Doch Leonardo trägt in unendlicher Geduld Schicht um Schicht auf, bis die Landschaft auf dem Bild im Nebeldunst verschwimmt.
Wie sehr er auch daran malt.
Weitere Lasurschichten aufgelegt.
Sein Sfumato perfektioniert. Er ist unzufrieden, dass es eine reine Verzweiflung ist.
Warum gibt er das verfluchte Frauenzimmer nicht endlich ab?
Genau, ein Frauenzimmer. Denn da ist ja diese Frau. Diese Lisa del Giocondo. Es ist schon 4 Jahre her, dass ihr Ehemann ein Porträt von ihr in Auftrag gab. Und immer noch hält der Auftraggeber es nicht in den Händen. Liegt es daran, dass der Meister mit seinen vielen Erfindungen ausgelastet ist? Mit seinen anatomischen Studien? Liegt es daran, dass ihn die Arbeit an einem großen Schlachtengemälde derart in Anspruch nimmt?
Der Meister erfindet, er sinnt, er träumt unentwegt.
Ideen genug für eine ganze Epoche.
Studien, Entwürfe, Visionen.
Oder liegt es etwa daran, dass das Bildnis der geliebten Ehefrau mit jedem Tag weniger ähnlich sieht?
Meister, warum gebt ihr dieses Bild nicht ab?
Meister, müsstet ihr das Bild nicht längst abgeben?
Meister, warum behaltet ihr dieses Bild?
Bei allem, was mir heilig ist, weil es eben noch nicht fertig ist. Und jetzt Ruhe! Salai, mein geliebter Schüler, reiche mir das Kastanienbraun. Ich muss um den Haaransatz noch eine weitere Schicht auflegen.
Salai, mein geliebter Schüler.
Diese Frau. Sie sitzt vor einer Mauerbrüstung. Draußen verschwimmt die Landschaft in der Ferne in Nebel und Schatten. Ihre rechte Hand liegt entspannt auf ihrer linken. Ihr Gesicht ist leicht nach vorne gedreht. Ein Licht strahlt diese Frau an, das nicht da sein dürfte.
Etwas stimmt nicht mit diesem Bild.
Es stimmt was nicht mit diesem Licht.
Es stimmt was nicht mit diesen Augen.
Die Augen dieser Frau. Ihr Ausdruck weise, tief, samtig und voller Versprechungen. Und dann ist da dieses Lächeln.
So sinnlich und gleichzeitig so kühl. Wie eine Tote.
Wie eine Tote, die lächelnd zu Gott gegangen ist.
Wieso lächelt sie so, wie sie lächelt? Lächelt sie überhaupt? Oder ist das nur ein Schatten im Mundwinkel? Oder gar Symptom einer Gesichtslähmung?
Die linke Seite ihres Antlitzes ist anders als die rechte.
Wer ist sie?
Ist sie nicht Lisa Gioconda?
Ist sie wirklich Lisa Gioconda, Frau eines Florentiner-Tuch- und Seidenhändlers? Ist sie die verstorbene Geliebte des Giuliano di Lorenzo de' Medici? Ist sie überhaupt eine Frau?
Schaut sie nicht wie ein Knabe?
Ja, wie ein Knabe, wie
Salai.
Die Mona Lisa, ein Mann? Generationen von Betrachtern werden sich noch gepflegt den Kopf zerbrechen über dieses merkwürdige Bild, über dieses seltsame Lächeln und warum Leonardo das Bild bis kurz vor seinem Tod partout nicht abgeben will. Und der Meister selbst?
Weil ich es nie vollendet habe.
Weil es meinen Geliebten zeigt.
Weil euch das überhaupt nichts angeht.
Der Meister selbst wird es uns nicht verraten.
Leonardo da Vinci und seine Herumperfektioniererei an der Mona Lisa. Benedikt Schulz hat in die Arbeitsstube reingeschaut. Eine Stunde History hier. Beim Fußball gibt es ja so Scouting-Teams, ne? Die ziehen dann einmal quer durch, sagen wir, Argentinien oder durch Portugal und gucken, wo kommt der nächste Lionel Messi her oder auch vielleicht der nächste Cristiano Ronaldo. Wie hat man das aber so etwa 1470, als Leonardo da Vinci seine Lehre begann, wie hat man das damals gemacht, Talente zu entdecken? Das besprechen wir jetzt in Eine Stunde History mit Kunsthistoriker Boris von Brauchitsch. Außerdem ist er da Vinci-Biograf. Grüße Sie, Herr von Brauchitsch.
Guten Abend.
Wie wurde da Vinci denn entdeckt? Kann man das überhaupt sagen? Wurde er entdeckt?
Ja, es gab auch in der Renaissance durchaus schon Talentscouts, also beziehungsweise Agenten, die durch die Lande reisten und Künstler entdeckt haben und das auch festgehalten haben im Auftrag von Fürsten.
Okay.
Denn auch kleine Provinzhöfe wollten natürlich immer irgendjemanden haben, mit dem sie angeben konnten, der repräsentative Kunst geschaffen hat.
Den nächsten Superstar.
Da haben sie sich natürlich, ja, den nächsten Superstar. Florenz war natürlich eine Hochburg für solche Talente, aber im Grunde genommen ist es natürlich ein Wunder, dass man Leonardos Talent überhaupt entdeckt hat, denn in der Renaissance, das war ja nun mal das Zeitalter der Entdeckung und da gab es wirklich genügend andere Talente. Nicht, weil Leonardo jetzt untalentiert gewesen wäre, sondern er war einfach ein ziemlicher Spätentwickler.
Mhm.
Jetzt ist er erst mit 17 nach Florenz gekommen, ins Haus seines Vaters, der der Anwalt war, und hat seine ganze Jugend und Kindheit auf dem Land verbracht bei den Großeltern.
Das heißt, wenn wir jetzt mal in dieser Fußballanalogie bleiben wollen, in den Jugendmannschaften oder so, hatte er sich noch nicht sonderlich hervorgetan?
Überhaupt nicht.
Okay.
Also er ist eher was für den Altherrenfußball.
Und seine Zeitgenossen, was dachten die dann so über sein Werk und seine Arbeit? Dachten die, ja stimmt, das ist der nächste Lionel Messi oder ewiges Talent, aus dem nichts wird?
Naja, sein Lehrer Verrocchio, in dessen Werkstatt er viele Jahre gearbeitet hat, dann auch noch als Geselle, der hat ihn schon geschätzt und er hat, glaube ich, seine Fähigkeit erkannt, so naturalistische Naturdarstellungen zu schaffen, die wirklich sehr ins Detail und sehr atmosphärisch waren. Das hat er schon geschätzt, aber diese von der Kunstgeschichte immer wieder behauptete Einzigartigkeit Leonardos ist natürlich fragwürdig. Das sieht man schon daran, weil es praktisch, sagen wir mal, von der Mona Lisa abgesehen, praktisch kein einziges Kunstwerk gibt, was ihm nicht irgendwann mal abgeschrieben worden wäre. Also wo man nicht jemand anderen gefunden hätte, der es vielleicht auch hätte malen können. Insofern zeigt es ja, dass es in seiner Zeit durchaus ein paar andere Talente gab, die im ähnlichen Stil gemalt haben oder doch fast zum Verwechseln ähnlich.
Ich weiß nicht, ob ich in dieser Sendung schon mal gesagt habe, sonst sage ich es jetzt auf jeden Fall mal. Es gibt ja die vier Ninja Turtles, Herr von Brauchitsch.
Mhm.
Leonardo, Donatello, Raphael und Michelangelo, also alles Renaissance-Künstler, nach denen diese Turtles benannt sind. Leonardo ist immer der Anführer. Das klingt jetzt, wenn ich bei Ihnen immer so zuhöre, so, als würde das ihm nicht ganz gerecht werden eigentlich. Als wären Raphael oder Donatello vielleicht die begabteren Maler.
Ja, also das kann man sehr schwer sagen. Donatello wäre natürlich eigentlich der Anführer, weil er vorangegangen ist. Das ist der Älteste.
Mhm.
Aber Leonardo ist auch in den Aufzeichnungen des Biografen Vasari, der Mitte des 16. Jahrhunderts die ganzen großen Künstlerbiografien seiner Zeit niedergeschrieben hat, ist er der Erste, der sozusagen am Beginn des neuen Zeitalters steht, und zwar im Zeitalter der Vollendung. Also er hat die Renaissance aufgeteilt in wie in so Lebensalter, Kindheit, Jugend, Reife.
Mhm.
Und Leonardo steht am Beginn dieser Reifeperiode, wo wirklich alles zur Verfügung steht, wo die Künstler die Perspektive für sich entdeckt haben, wo die technischen Voraussetzungen da waren, um dann wirklich hohe Kunst zu schaffen in der Vorstellung der Renaissance. Und da steht er tatsächlich am Anfang.
Also Sie sagen, das, was er geleistet hat, ist schon was Besonderes, aber es hätte auch jemand anders tun können.
Naja, also das Besondere an Leonardo ist, glaube ich, schon dieses Universale, dass er auf allen Gebieten tätig war, dass er Maler war und Philosoph und Naturkundler und sich mit dem Fliegen beschäftigt hat, Studien über den Vogelflug geschrieben hat und so weiter und so fort, über die Pferde, und hat tausende von Seiten Manuskripte hinterlassen. Also es ist schon einzigartig. Also insofern ist er schon eine herausragende Figur. Aber es gibt eben natürlich durchaus andere Leute, die ihn auch durchaus inspiriert haben und mit denen er kommuniziert hat. Und dieser Geist der Renaissance war schon sehr inspirierend für alle.
Dann vielleicht noch ein letzter Gedanke zu Leonardo und seinem Verhältnis zu Kirche und Religion und vielleicht auch dem Papst. Ich meine, er hat schließlich auch, wie wir schon gehört haben, anatomische Studien gemacht, was zu seiner Zeit einfach nicht erlaubt war. Also was für ein Verhältnis hatte er zu Kirche und Glaube vielleicht auch?
Also ein kompliziertes, würde ich sagen. Er hat tendenziell nur geglaubt, was er auch sehen konnte. Alles andere war ein ziemlicher Hokuspokus. Das Zentrum des Universums, seines Universums, war für ihn nicht das göttliche Auge, sondern das menschliche Auge. Also göttlich war, wenn überhaupt, vielleicht die Natur. Die war Lehrmeisterin für alles, was so wichtig war im Leben. Ne? Aber die Natur war Quelle für jede wichtige Erkenntnis. Aber alles andere, da war er doch sehr skeptisch. Und alles, was er nicht sinnlich wahrnehmen konnte, da hat er sich doch sehr gegen gesträubt. Und Gott und Seele waren da die besten Beispiele für. Sowas hat er sich nicht so richtig vorstellen können.
Die Institution Kirche war dann wahrscheinlich auch nicht so sein Ding.
Eigentlich nicht. Er hat sich auch lange gesträubt, nach Rom zu gehen. Er ist wirklich, als er ziemlich verzweifelt war gegen Ende seines Lebens, so 3-4 Jahre vor seinem Tod, ist er überhaupt das erste Mal in die päpstliche Dienste getreten, so richtig. Und auch nur, weil da gerade ein Medici, den er aus Florenz kannte, Kardinal war. Der ist dann natürlich dann prompt gestorben, als er in Rom ankam.
Bad
und dann
timing.
Konnten die nicht so richtig was mit ihm anfangen da. Und dann ist er wirklich, als er schon sehr alt und siech war, ist er dann noch in die Dienste des französischen Königs getreten und ist nach Frankreich gereist. Er hat diese weite, strapaziöse Reise auf sich genommen. Und das zeigt ja auch, dass er sich da in Rom nicht wirklich wohlgefühlt hat. Ja. Es gab natürlich auch andere Leute in der Renaissance schon. Ghiberti zum Beispiel, ungefähr um die Zeit, als Leonardo geboren wurde. Ghiberti hat schon die Kirche sehr kritisch gesehen. Er hat viele kunsthistorische Kommentare geschrieben und war nicht der Meinung, dass er da jetzt unbedingt beklagen müsste, dass die Christen durch die Römer verfolgt werden werden oder so, sondern er hat eigentlich die Verfolgung der Römer durch die Christen beklagt. Also die römische Kunst, sie waren der Meinung, die Künstler zu der Zeit, dass das Christentum die Kunst eigentlich zugrunde gerichtet hat, weil sie die antike Kunst, die sie ja in der Renaissance, wie der Name sagt, die Wiedergeburt eben wiederentdeckt haben, dass sie die zerstört haben und es 1000 Jahre gebraucht hat, um wieder auf die Höhe zu kommen, die die Römer schon mal hatten.
Boris von Brauchitsch ist Leonardo da Vinci Biograf. Sein Buch ist erschienen im Surkamp Verlag und jetzt eben habt ihr ihn gehört hier bei uns in Eine Stunde History. Danke Ihnen, Herr von Brauchitsch.
Ja, gerne.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Leonardo da Vinci hat eine Menge Bretter gebohrt, muss man sagen. Eine Stunde History hier. Er war nämlich Erfinder, Matthias, er war Architekt, er war Künstler, er war Maler und er war vor allem eben auch Wissenschaftler, ne?
Naja, also er hat, wie gesagt, nicht nur gemalt und Bildhauerei betrieben oder Skulpturen geschaffen, sondern er hat sich mit Biologie, mit Anatomie und vor allem auch mit technischen Fragen beschäftigt. Dabei war er wohl eher ein Meister der Fragen oder von Ideen und weniger jemand, der diese Ideen dann auch wirklich zu Ende brachte. Deshalb gibt es von Leonardo da Vinci eine Unmenge von Skizzen und kleinen Zeichnungen zu anatomischen und technischen Details, die nie tatsächlich in ein Bild oder eine Skulptur mündeten. Vielleicht kann man mit einem modernen Wort sagen, dass er die Welt um sich herum abgescannt hat. Die Ergebnisse hat er nicht digital speichern können, sondern skizziert und manchmal ist daraus ein Bild geworden oder auch eine Skulptur. Und viele der kleinen Skizzen sind technische Zeichnungen oder anatomische Studien, beispielsweise von den Körperproportionen des Menschen. Diese Skizze heißt der vitruvianische Mensch und er ist auf der italienischen 1-Euro-Münze abgebildet.
Jetzt wird es aber interessant rund um diesen Leonardo, Matthias, denn anatomische Studien waren zu seiner Zeit eigentlich verboten, weil die Kirche Angst hatte, man würde damit in die göttliche Schöpfung eingreifen. Wer hat Leonardo das denn gemacht? Wie ist da Vinci an diese ganzen Skizzen und die Informationen, um die Skizzen zu machen, gekommen?
Schlicht und ergreifend auf illegalem Wege. Er hat nämlich, wie viele andere Renaissance-Künstler, auch Leichen seziert und dann gesehen, wie der Mensch tatsächlich biologisch konstruiert war. Sie haben alle miteinander dadurch verstanden, wie die Körperteile zueinander in Relation standen. Sie sahen, wie unter der Haut die Blutbahnen verliefen und sie zeichneten das dann auch. Man kann das in ihren Bildern und Skulpturen sehen, nicht nur bei Leonardos Mona Lisa etwa oder seinen Selbstbildnissen, sondern zum Beispiel auch an den betenden Händen von Albrecht Dürer, die 1508 entstanden sind.
Jetzt haben sie dafür ja aber ein gewisses Risiko auf sich, ne? Weil es stand ja eben unter Strafe, durch die Kirche sowas zu machen. Warum? Warum macht man das dann?
Das kann man natürlich nur spekulieren, aber einerseits war es natürlich der Wissenstrieb und die Möglichkeiten, so etwas überhaupt zu machen. Andererseits war es aber wohl auch die Konsequenz aus der Überzeugung, dass der Mensch im Mittelpunkt des Handelns zu stehen habe, wie es ja von den Renaissance-Humanisten gesagt wurde. Auf die Kunst übertragen bedeutete das, dass der Mensch so dargestellt werden musste, wie er wirklich aussah und nicht, wie er in irgendein religiöses Schema passte. Zum Beispiel kann man sich ja mal im Netz die Schule von Athen anschauen. Das ist ein Fresko, das an eine Wand eines Saales im Vatikan gemalt wurde, und zwar 1510 von Raphael. Das ist eines der Bilder, die die Menschen so zeigen, wie sie auch in der Realität wirklich aussahen. Und genau das war an der Zeit der Renaissance auch beabsichtigt.
Raphael, Dürer, Leonardo da Vinci. Die Renaissance heute in einer Stunde History.
Deutschlandfunk Nova.
Leonardo, Donatello, Raphael und Michelangelo sind die vier Teenage Mutant Ninja Turtles. Und klar, sie sind natürlich auch vier große Maler der Renaissance. Eine Stunde History hier. Bei den Turtles aber, da ist Leonardo immer der Anführer. Und ich habe mich schon immer gefragt, ob die sich das einfach so ausgedacht haben oder ob das vielleicht auch zum echten Da Vinci passt. Reden wir drüber mit Historiker Volker Reinhardt, der ein Buch geschrieben hat über eben genau diesen erwähnten Leonardo Da Vinci. Tag, Herr Reinhardt.
Guten Tag, Herr Dichmann.
Ich weiß nicht, Herr Reinhardt, ob Sie die Teenage Mutant Ninja Turtles kennen, aber deren Anführer, eben benannt nach Leonardo Da Vinci, wird immer so ein bisschen als loyal, aufrichtig, heldenhaft, eben der gute Anführer, auch ein bisschen naiv dargestellt. Passt das zur historischen Person oder ist das totaler Quark?
Es passt nicht besonders gut. Leonardo war ein Außenseiter. Er hat sich in seiner sehr kunstvollen Imagebildung als verrätselt, geheimnisvoll, als ein Mysterium präsentiert. Anführer war er nicht, er war Außenseiter in dem Sinn, dass er konsequent eigene Wege gegangen ist. Aber er war nach heutigen Begriffen cool. Wenn wir hinter seine Imagebildung schauen und einige Fenster öffnen sich da, dann war er von exemplarischer Gelassenheit. Mhm. Er war sehr gelassen in Sachen Geld. Er war nicht habgierig wie Michelangelo, der Milliardenwerte hinterlassen hat. Er hatte kein Interesse an sozialem Aufstieg. Er hatte kein Interesse an der Gunst der Mächtigen. Er ging seinen eigenen Weg, sehr konsequent. War stolz drauf und hat das seinen Zeitgenossen auch gerne so gezeigt. Aber ein Anführer, ein Gruppenbilder, ein Leader war er nicht.
Aha.
Wollte er auch nicht sein. Wollte er auch nicht sein.
Er ging seinen eigenen Weg, war durchaus technikaffin, immer sehr detailorientiert. Also vielleicht, um nochmal einen neuen Begriff zu verwenden, war er sowas wie ein Nerd?
Nein, dazu hat er sich viel zu sehr für die Natur interessiert.
Okay.
Er hat Expeditionen auf Berge, an Flüsse, in abgelegene Gegenden unternommen, was kein Mensch außer ihm in dieser Zeit gemacht hat. Er war ein Genie des Auges, der Beobachtung. Ihn hat alles Sichtbare interessiert, weil er darin die Gesetze der Natur zu finden versuchte. Ganz im Gegenteil, er war kein Nerd. Er muss auch durchaus kommunikativ gewesen sein. Er hielt auf Ästhetik des Alltags. Er war elegant frisiert, gekleidet, hat ein tolles Outfit. Aber es bleibt immer eine gewisse Distanz zu den anderen.
Sie haben ihn jetzt eben auch schon ein Genie genannt. Wurde er zu seiner Zeit denn auch schon als ein solches wahrgenommen? Also haben die Leute damals gesagt, hey, guck mal, da kommt der Da Vinci, das Genie?
Teilweise ja, aber damit verband sich Furcht und Unbehagen.
Aha.
Manche wähnten ihn in Kontakt mit diabolischen Mächten. Für die maßgebenden, meinungsbildenden Intellektuellen seiner Zeit war er bestenfalls ein vergeudetes Genie, weil er als Maler exemplarisch unzuverlässig war. Er stellte seine Arbeiten oft nicht fertig, lieferte nicht ab. Seine Werke zersetzten sich, er schlief die Mächtigen vor den Kopf. Und man verstand nicht, warum dieser Mann statt permanent eifrig in seinem Atelier die Aufträge der Mächtigen auszuführen, in die Natur ging und beobachtete und zeichnete. Es gab damals den Beruf des Naturforschers noch nicht.
Gab es insofern dann auch Zweifel an seinem Genie?
Es gab viele Zweifel an ihm, auch an seiner Korrektheit, wie wir heute sagen würden. Den Theologen war er sogar verdächtig. Es hatte keine Verfolgung als Konsequenz. 50 Jahre später wäre Leonardo vor die Inquisition zitiert worden. Aber damals waren die Verhältnisse noch etwas lockerer. Er galt zu Recht als dem Christentum fernstehend, abgewandt. Er galt also als Ketzer. Seine Homosexualität war in eingeweihten Kreisen bekannt, wurde aber nicht konsequent gegen ihn verwendet.
Mhm.
Das wäre auch 50 Jahre später anders gewesen.
Also homosexuell war Da Vinci auch?
Nach allem, was wir wissen, ja. Homosexuell, bisexuell, das ist im Einzelnen nicht leicht zu definieren, aber alles spricht dafür, dass er auch ein langjähriges Verhältnis mit einem jungen Mann gehabt hat. Wir sehen das heute glücklicherweise locker.
Klar, aber zu seiner Zeit wäre das, oder könnte das problematisch sein.
Gleichberechtigt, zu seiner Zeit war das ein Makel, aber er wurde gelegentlich ironisch angesprochen, aber noch nicht konsequent gegen ihn gedreht.
Und war er tatsächlich das, was wir als Universalgelehrten heute immer bezeichnen? Weil heute sind wir uns ja einig, dass er ein ganz toller war.
Nach dem Maßstab der Zeit absolut nicht. Ihm fehlte vor allem etwas Entscheidendes. Er hatte keine humanistische Bildung, er konnte kein gehobenes Latein. Das wäre so, als wenn man heute in der Wissenschaftsszene kein Englisch kann. Man fehlt nicht, man kann nicht mitreden,
okay.
Man gehört nicht dazu. Er war ein Ausnahmegenie, ein Außenseiter, ein Partikulargenie. Die damals hochgeschätzten Wissenschaften, Rhetorik, Grammatik, Geschichte, Philosophie hat er als Wortgeklingel, als Wortgetöse verachtet.
Oha.
Und er ist neue Bahnen gegangen. Trotzdem ist er noch kein moderner Naturwissenschaftler. Er ist ein bahnbrechender Naturforscher. Er geht eher intuitiv an die Phänomene der Natur heran, noch nicht methodisch konsequent wie Galilei 100 Jahre später.
Und weil er ein Naturforscher war und alles Mögliche beobachtet hat, heißt das Buch, das Sie geschrieben haben, Herr Reinhardt, auch Das Auge der Welt, richtig?
Ja, weil er erstens eine interessante sehr moderne Medientheorie entwickelt. Der Mensch wird für Leonardo durch das Auge gesteuert. Man kann ihn durch das Auge stärker beeinflussen als durch alle anderen Sinne und Methoden. Im Internetzeitalter kann man ihm da wohl nur recht geben. Und Malerei war für Leonardo zugleich Welterkenntnis. Man kann sagen, dass für Leonardo nur das erklärbar, verstehbar war, was eben auch gezeichnet werden konnte, was sichtbar gemacht werden konnte. Also seine Tausenden von Zeichnungen sind Versuche zu ergründen, was die Welt im Innersten zusammenhält.
Leonardo da Vinci, Das Auge der Welt. So heißt das Buch von Historiker Volker Reinhardt, den ihr eben gehört habt hier in einer Stunde History. Herr Reinhardt, vielen Dank.
Ich danke.
Über eine Sache, mindestens über eine Sache, müssen wir noch ganz dringend reden, bevor diese eine Stunde History rum ist. Wenn wir schon über Leonardo da Vinci sprechen, dann müssen wir nämlich fragen, Stefan, wer saß für die Mona Lisa Porträt?
Ja, wenn man das wüsste, ob es nun der Geliebte war, ob es nun eine Kaufmannsgemahlin gewesen ist, ob es eine Fantasiefigur gewesen ist, ich glaube, das werden wir nie rausfinden. Es gibt so viele Theorien, wie es Kopien der Mona Lisa gibt. Ich glaube, die Frage sollten wir irgendwie zu den Akten legen.
Okay, machen wir das. Stefan Koldorf, Redakteur und Kunstfachmann im Deutschlandfunk bei uns im Studio. Grüß dich, Stefan. Guten
Tag.
Abgesehen davon, dass alle noch über die Mona Lisa rätseln und auch mal abgesehen davon, dass seine Bilder in den größten Museen der Welt hängen, das ist halt auch einfach so. Wie spüren wir denn so in der modernen Kunst, in der heutigen Kunst noch den Da Vinci?
Wenn man hinguckt, wer heute sich noch dafür interessiert, wie die Wirklichkeit aussieht, die es nicht gibt, das wissen wir alle, aber jedenfalls das, was wir glauben, als Wirklichkeit wahrzunehmen, dann war Leonardo da Vinci eigentlich derjenige, der als erster in der Kunst versucht hat, das darzustellen. Also nicht mehr die Erwartungen zu erfüllen, die die Auftraggeber, das waren ja damals im Mittelalter vor allen Dingen die Kirchen und die Fürsten hatten, sondern was hat er gesehen? Wie sahen die Landschaften aus? Wie sahen die Menschen aus? Er hat, das weiß man ja, große naturwissenschaftliche Studien betrieben, das heißt, bei ihm war ein Kleid nicht einfach nur runterfallender Stoff. Er hat sich ganz klar mit den Falten und mit dem Faltenwurf auseinandergesetzt. Also überall da, wo jemand versucht, Wahrheit, Wirklichkeit abzubilden, da ist Leonardo heute noch im Spiel.
Also in Porträts, in Landschaftsgemälden und so weiter.
Ja, im Grunde genommen kreuz und quer, da, wo es nicht um Fantasie geht, wie später bei den Surrealisten oder zu seiner Zeit schon bei Hieronymus Bosch, sondern wo man wirklich abbilden wollte.
Und befasst sich andersrum die Kunst noch mit ihm, also mit Leonardo in Zitaten, Techniken, vielleicht auch Ausstellungen, oder ist alles schon gesagt worden zu
Da Vinci? Ganz im Gegenteil. Es gibt viele Ausstellungen, die werden aber immer schwerer, weil seine Bilder eben so selten sind und weil sie inzwischen so fragil sind. Die sind ja auf Holztafeln gemalt und Holz arbeitet, deswegen geben Museen die nicht mehr gerne auf Reisen. Und dann gibt es natürlich immer noch den Mythos. Du hast es ja mit deiner Mona Lisa-Frage gerade schon angesprochen. Wer war er eigentlich? War er schwul? War sein Schüler auch sein Geliebter? Gibt es vielleicht noch unentdeckte Bilder? Hat er da gemalt? Also Stoff gibt es da noch genug.
Wer mal die Turtles geguckt hat, die Teenage Mutant Ninja Turtles, kennst du die, Stefan?
Ja, klar.
Der weiß oder der kennt mindestens noch drei andere große Renaissance-Künstler, nämlich Michelangelo, Raphael und Donatello. Aber Leonardo ist und bleibt der Anführer der Turtles. Würdest du sagen, Da Vinci ist tatsächlich auch die Nummer eins der Renaissance-Künstler?
Also sicherlich, was seinen Anspruch angeht und was die Veränderungen angeht, die er der Malerei gebracht hat, also diese Emanzipation von Obrigkeiten, dieses Selbstkünstlersein, sich selbst nicht mehr als Handwerker, sondern naja, schon auch als Genie zu begreifen, das war zweifelsohne Leonardo. Raphael beispielsweise hat genauso toll gemalt, in einigen Stellen vielleicht sogar noch besser, gerade was die Landschaften angeht. Aber ja, ich würde schon sagen, er ist der Anführer.
Da du jetzt gerade schon dieses Wörtchen Genie nochmal in den Mund genommen hast, er war ja das Universalgenie, Leonardo. Befasste sich auch mit Astronomie, Architektur, Mechanik, Anatomie und so weiter. Wenn wir da jetzt nochmal auf die Kunst heute gucken, gibt es Künstler, die auch noch das tun? Also so sich auch mit der Wissenschaft beispielsweise befassen?
Also mit der Wissenschaft, ja, in der zeitgenössischen Kunst gibt es immer wieder Leute, die beispielsweise versuchen, menschliche Organe in Kunstform nachzubauen. Mhm. Also bis hin zu Verdauungstrakten, die dann auch richtig arbeiten sollen. Das gibt es heute in Ausstellungen. Aber so umfassend und vor allen Dingen natürlich auch auf Gebieten, die einfach noch nicht erforscht waren, die gibt es ja heute so gut wie gar nicht mehr, nicht vergleichbar mit Leonardo. Was die Kunst angeht, die Vielseitigkeit, das Interesse, da fiele mir eigentlich als Jahrhundertgenie nur Picasso noch ein, der ja irgendwie auch alle 2-3 Jahre seinen Stil komplett geändert hat, sich komplett neuen Interessen, Erkenntnisinteressen zugewandt hat. Mhm. Aber wie gesagt, da beschränkt sich's nur auf die bildende Kunst. Der hat in Sachen wissenschaftliche Forschung überhaupt nichts unternommen.
Das heißt, im 21. Jahrhundert haben wir keinen Da Vinci.
Fällt mir ehrlich gesagt niemand ein, aber was sollte der auch noch machen? Es ist ja im Grunde alles getan.
Ja, Flugzeuge bauen wir heute ein bisschen komisch für einen
Künstler. Naja, und wir haben heute einfach auch ein Anything Goes. Also du kannst mit nichts mehr irgendwie was Neues oder großes Aufsehen erregen. Es ist einfach alles gemacht, alles gesagt.
Kunstfachmann und Deutschlandfunk-Redakteur Stefan Kolderhoff war das in Eine Stunde History. Danke dir, Stefan.
Gern.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Da Vinci war unser Thema heute. Der große Leonardo, dessen Werk übrigens auch, haben wir heute schon mal gehört, auf der italienischen 1-Euro-Münze zu sehen ist. Matthias, Leonardo da Vinci ist aber natürlich nicht nur wegen der italienischen 1-Euro-Münze bekannt, sondern eben auch wegen der heute schon erwähnten Mona Lisa. Das Ding hängt in Paris im Louvre und du findest es ganz, ganz toll.
Zweifellos ist das so. Wenn man nämlich in den Raum geht, in dem dieses unglaubliche Bild hängt, dann steht zu jeder Minute der Öffnungszeit eine Menschentraube um die Mona Lisa herum. Viele gehen immer hin und her und schauen dabei auf das Bild, weil sie glauben, die Mona Lisa schaue sie immer an, egal wo sie stehen. Das ist natürlich eine optische Täuschung, die vielleicht daran liegt, dass die Dame einen leichten Silberblick hat und ansonsten ebenso frostig wie anmutig daherkommt. Also, ich finde das Bild tatsächlich geheimnisvoll, deshalb ist es natürlich auch anziehend und das ist ja auch außergewöhnlich. Mhm. Ich finde, jeder sollte das Bild einmal in seinem Leben im Original gesehen haben.
Ja, ich hab's gesehen.
Gut.
Ich habe mich total kaputt gelacht. Ein Riesenraum, ungefähr 3 Millionen Japaner mit mir da drin und ich habe sie ungefähr vielleicht für eine Millisekunde erahnen können.
Ja, man muss ein bisschen drängeln.
Ja, ich gehe nochmal hin und schaue sie mir nochmal an. Die Mona Lisa von Leonardo da Vinci. Nächste Sendung geht es hier nicht mehr um die Renaissance, auch nicht mehr um Da Vinci oder die Mona Lisa. Sondern es geht um ein Dokument unserer jüngeren deutschen Geschichte, das auch unsere Zeit heute enorm prägt und enorm formt, nämlich das deutsche Grundgesetz. Vor 70 Jahren trat es in Kraft. Danke dir, Matthias, für heute. Das war Eine Stunde History. Mein Name ist Markus Dichmann. Macht's gut. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Jeden Montag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.